und Lutz Heidebrecht aus Ingolstadt. Es ist schön, dass ihr hier sein könnt. Ihr habt vor einigen Monaten in Ingolstadt angefangen und zum ersten Mal seid ihr dann hier, weil wir in den bayerischen Gemeinden einfach einander auch gut kennenlernen wollen. Und ich freue mich, dass wir uns immer wieder treffen, so bei verschiedensten Veranstaltungen. Und jetzt bist du auch hier mal bei uns als Predigender hier in der Gemeinde. Ich freue mich auf dein Wort. Gott segne dich.
Sehr gut so, danke. Ehe ich mich versah, war ich ganz im letzten Eck gelandet. Aber ich bin tatsächlich nicht das erste Mal hier. Ich komme so alle 10 Jahre, habe ich festgestellt. Ja. Und freue mich, hier zu sein. Ich habe euch für die Predigt etwas Grundsätzliches mitgebracht, ein grundsätzliches Verständnis des Evangeliums. Im Vorfeld haben wir ein bisschen gesprochen, was habe ich so auf dem Herzen, und Paul sagte, mach auch irgendwas oder bring auch irgendwas mit, was auch etwas mit dir zu tun hat. Und das hat heute ganz viel mit mir zu tun und es hat wahrscheinlich auch mit euch zu tun. Etwas Grundsätzliches, dann begegnet man bei Adam und Eva, das machen wir heute auch. Aber keine Angst, wir bleiben auch bei denen. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und da war aus Abend und Morgen der 6. Tag. 3 entspannende Wahrheiten vorweg zu diesem Vers. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Er sah alles an, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Und das sage ich heute ganz bewusst mit Blick auf die vergangene Woche. In den Büchern Mose haben wir ganz wichtige Wahrheiten, die wir vielleicht auch als Volk längst vergessen haben. 5. Mose 10 stellt Gott sich dem Mose vor und durch Mose dem Volk und sagt: Ich bin euer Gott, der den Fremdling liebt. Und ihr sollt ihn auch lieben. Wichtige Wahrheiten von ganz Anfang an. Eine zweite Grundwahrheit: Es ward Abend und Morgen, der 6. Tag. Das ist für mich eine entspannende Wahrheit. Es wird von ganz alleine Abend und Morgen. Manchmal denke ich, will der Tag gar nicht zu Ende gehen. Manchmal denke ich, die Nacht war viel zu kurz. Es wird Abend, es wird Morgen, ohne unser Zutun. Gott macht das. Und es wird ohne uns weitergehen. Es wird Abend und Morgen werden. Gott ist der Herr und er macht das so. Das entspannt mich total manchmal. Gerade dann, wenn ich denke, ich habe nicht alles im Griff, dann denke ich, gut, dann ist es so. Und ein drittes und letztes vorweg: Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt kommt tatsächlich was Hebräisches und das haben wir in unsere Sprache übernommen. Kennt jemand den Begriff? Das ist das Tohu Wabohu, jawohl. Wüst und leer übersetzt Luther das. Wüst und leer. Und über diesem Wüst und leer schwebt der Geist Gottes. Und das kenne ich auch aus meinem Alltag. Das ist wüst und leer in meinem Kopf. Dabei sollte ich vielleicht die Predigt vorbereiten für Schwandorf. Oder mein Schreibtisch ist wüst und voll. Oder der Wäschekorb ist wüst und voll. Und der Geist Gottes schwebt darüber. Es ist die Grundvoraussetzung, dass Gott etwas Neues schaffen kann. Dafür muss es vorher wüst und leer sein. Ist doch großartig, oder? Und dann kann Gottes Geist etwas gestalten und bewirken. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich bin jetzt 1. Mose 2, Vers 15 folgende. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 3 geht es weiter. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, und Gott, der Herr, hatte sie alle gemacht. Und sie sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Interessant, ne? Der bei ihr war. Wer war da bei wem? Er war jetzt schon bei ihr. Und sie aßen beide davon. Und da wurden ihre Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Adam, wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht essen? Und da sprach Adam: Ah, die Frau, die du mir zugeteilt hast, die hat mir gegeben, von dem Baum zu essen. Und ich aß. Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser eins und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens esse und ewig lebe, da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens. Keine neue Geschichte. Das ist für uns grundsätzlich, und so ist meistens unser Zugang zum Evangelium. Wir haben das vorhin gesungen in dem ersten Lied: Der dir deine Sünden vergibt, lobe den Herrn, meine Seele. Erste Strophe beginnt: Der deine Schuld vergeben hat. Die Schuld muss vergeben werden. Tatsächlich, Gott schuf und gab einen Auftrag und gab Regeln, sagte: So und so machen wir das in meinem Garten, und wenn ihr euch daran nicht haltet, fliegt ihr raus. Der Mensch hält sich nicht dran und fliegt tatsächlich raus. Recht und Ordnung hat der Mensch gebrochen. Das verlangt nach Strafe. Darum seid ihr jetzt nicht mehr im Garten. Das braucht Entschuldigung, weil der Mensch Schuld auf sich geladen hat. Es braucht Vergebung. Christus, der Retter, kommt. Stellvertretend stirbt er am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt. Er hat sie auf sich genommen, und so hat Gott uns mit sich versöhnt. Das ist die große Wiederentdeckung der Reformationszeit, wo auch wir als Täufer unsere Wurzeln haben. Die Wiederentdeckung der Gnade Gottes. Er vergibt, weil er uns liebt, der deine Sünden vergeben hat. Das ist unsere Brille, die wir aufhaben, wenn wir grundsätzlich über das Evangelium nachdenken. Jetzt treffe ich Menschen und habe ich getroffen, die haben eine ganz andere Brille auf. Und die gehen überhaupt nicht mit diesem Zugang an das Evangelium. Die haben auch eine andere Vorstellung von Schuld und Ordnung und Regeln und halten sich auch gar nicht so daran, was ich wiederum nicht verstehen kann. Bevor wir nach Bayern umgezogen sind, war ich mehrere Jahre bei der Stadt Backnang beschäftigt als Flüchtlingskoordinator. Meine Aufgabe war, ein bisschen den Überblick zu behalten, diesem großen Heer von Ehrenamtlichen. Das ist manchmal wie in der Gemeinde gewesen. Und eine Situation war, wir hatten 120 Männer in einer Sporthalle unterbringen müssen. Das war eine schwierige Situation, und es gab im Lager der afrikanischen Freunde Unruhe. Die waren aus Nigeria, die meisten, die dort waren. Zwei Personen waren in Streit geraten, aber der ganze Haufen von den Freunden, die waren alle in Aufregung. Und das wurde dann dem Sozialarbeiter der Sporthalle, der da zuständig war, mitgeteilt, und er hat versucht, das rauszukriegen. Einer hatte die Jacke des anderen genommen. Also, er sagt, ich habe es nur ausgeliehen. Der andere sagt, ja, mit einer ausgeliehenen Jacke musst du aber nicht 2 Wochen nach Berlin fahren. Ja, aber du brauchtest sie doch gerade nicht. Der Sozialarbeiter hört, Diebstahl. Was machen wir Deutschen? Polizei. Natürlich, eine Anzeige und dann wird das alles geregelt. So wie wir das immer machen. Ist doch klar. Dann wird gezeigt, wer ist schuld, wem wurde das weggenommen und so lässt sich das dann klären. Aber das ließ sich überhaupt nicht klären. Ich war dann mit den Freunden bei der Polizei, die verstanden gar nicht, was wir da machen. Warum ich sie rausnehme. Denn immer wenn wir über das Problem gesprochen haben, waren alle Nigerianer zusammen. Ich sage, ich will mal nur mit, nein, es geht nicht, wir müssen alle. Und viel später habe ich erst gecheckt, was passiert ist. Da hatte nämlich ein Gruppenmitglied die Jacke des Häuptlings genommen. Also Häuptling ist jetzt, aber des Anführers. Es ging gar nicht um die Jacke, ihr ahnt schon, worum es ging. Er hat sich, und das ist jetzt ein deutsches Wort, der Jacke bemächtigt. Und hatte durch diese Jacke etwas bekommen, er hätte sich auch eine Jacke kaufen können, das wäre nicht dasselbe gewesen. Er hatte die Jacke des Anführers. Und das betraf die ganze Gruppe. Das war mit der Polizei überhaupt nicht zu klären. Die wussten auch nicht, wie damit umzugehen war. Das ist alles nachher aufgelöst worden und die Jacke alles zurück. Aber ich denke, ich habe da eine kleine Ahnung bekommen. Hier geht es um Macht und Autorität. Er war mit der Jacke in Berlin und er war jemand. Aus dem gleichen Kulturkreis laden wir Menschen ein zu unseren Gottesdiensten und ein Freund, ich glaube, er hieß Theophil, die haben ja so schöne Namen. Gottesfreund, Prinz oder so. Theophil kam zum Gottesdienst, Osterzeit, und wir sprachen nachher, sagte, ich habe den Eindruck, Karfreitag ist für euch wichtig, es ist alles so schwer und so traurig und so. Ja, genau, sage ich, du hast viel verstanden. Ja, sagte, aber ihr habt an Ostern was nicht verstanden. Ihr sitzt an Ostersonntag genauso noch wie an Karfreitag. Ja, sage ich, ist auch wichtig. Nein, sagt er, ist er auferstanden oder nicht? Bei uns in Nigeria, wenn der Herr auferstanden ist und gefeiert wird, da geht das ab. Und da sind wir nicht nach 60 Minuten fertig und wir sitzen erst recht nicht auf dem Stuhl und den Blick geneigt nach unten. Ich verstehe nicht, was ihr macht. Ihr habt das Evangelium gar nicht verstanden, sagt er. Ist der Herr Sieger über den Tod oder nicht? Und dann... Lies doch mal, sagt er, das fängt doch von Anfang an. Wir lesen das ganz am Anfang. Es geht dort nicht um Schuld, nur um dieses Bedrückende. Es geht um Macht. Da kriegt der Engel das feurige Schwert am Paradies, als sie rausgeflogen sind. Und er beschützt den Weg. Es geht um Macht und um Stärke, um Schutz. Und Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Das war ein schönes Lied, was ihr gesungen habt, aber nicht wie ihr es gesungen habt. Er kommt aus einer Kultur von Menschen, die haben eine sichtbare Welt und die haben eine unsichtbare Welt und sie haben eine jenseitige Welt. Das werde ich jetzt nicht erklären im Einzelnen, hat aber mit dem Beispiel zu tun, was ich jetzt konstruiere. Wir sind zusammen nach Stuttgart, oben auf dem Pragsattel. Ich habe einen Termin in der Stiftskirche ganz unten, Stuttgart, Kessel, deswegen dürfen da auch die Diesel nicht mehr reinfahren. Ich sage, ich muss da unten pünktlich sein, ich habe die Predigt heute. Mit mir zusammen Theophil aus Nigeria und Ahmad aus Syrien ist noch da. Wir gucken bei Google Maps, kürzeste Weg geht hier rüber über den Pragfriedhof. Oh, sagen die beiden, da sind wir nicht dabei. Der Afrikaner, ganz klar, er geht nicht über den Friedhof. Er hat eine sichtbare, er hat eine unsichtbare, er hat eine jenseitige Welt. Ich gehe außen rum. Okay, sage ich, ich muss aber darunter, geht er lang. Der Syrer begleitet ihn natürlich, geht außen rum. Ich nehme den kürzesten Weg, bin rechtzeitig unten, von meinen Freunden fehlt natürlich jede Spur. Ahmad ist übrigens hängen geblieben bei seinem Freund Abdulrahman. Da haben sie dann erstmal Tee getrunken. Und Mohammed kam auch noch dazu mit seiner Familie. Theophil kommt in die Stiftskirche, kriegt noch meinen letzten Satz mit von der Predigt. Und ich sage, Jesus Christus ist der Sieger über Tod und Teufel. Der Gottesdienst ist zu Ende. Ich gehe nach draußen. Ein gutbürgerlicher deutscher Bruder kommt auf mich zu und sagt, ich dachte, das hatten wir alles hinter uns gelassen. Dieses ganze mittelalterliche Zeug mit Tod und Teufel. Musste das heute sein? Geht weg. Theophil kommt zu mir. Endlich hast du dich bekehrt, Lutz! Jetzt weißt du, was der Kern des Evangeliums ist. Es geht um Macht, um Stärke Gottes tatsächlich. Hast du das gelesen? Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und die Vögel unter dem Himmel und alles Getier. Ich möchte etwas veranschaulichen mit zwei Begriffen. Wir sprechen von Schuld und dann eben das Evangelium Vergebung. Und damit ist häufig aus unserer Sicht alles gesagt. Komm zu Jesus heißt, bekenne deine Schuld und du bekommst Vergebung. Theophil hat noch andere Begriffe auf der anderen Seite. Er spricht von Angst, einer Angstkultur, nicht über den Friedhof, und von der Macht. Gott ist der Mächtige und in Christus, in der Auferweckung seines Sohnes, zeigt er seine größte Macht. Vielleicht fehlt uns dies ein wenig. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Das sind so Verse, die gefallen dem Theophil. Gott ist der Allmächtige, darum geht es doch wohl. Natürlich vergibt er unsere Schuld, aber das mit den Regeln, meine Güte, ihr nehmt das aber auch genau hier in Deutschland. Jetzt haben wir schon ein bisschen diskutiert, jetzt kommt mein Freund Abdul und der bringt auch gleich Mohammed mit und Abdulrahman, der er getroffen hat, mit der Familie. Wir fragen uns, wie geht es deiner Frau, wie geht es deinen Kindern, wie geht es deinem Hund? Als wir das alles durchhaben, das dauert dann eine Zeit, sprechen wir über das Evangelium. Und Abud nimmt mich zur Seite und sagt, Lutz, das ist alles schön und gut, was du sagst. Schuld und Vergebung und Angst und Macht. Aber den Text, den du liest, der hat damit nicht viel zu tun. Es geht um was ganz anderes. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass der Mensch die Ehre Gottes gekränkt hat, missachtet hat. Der Mensch hat Gott entehrt. Und das muss wieder in Ordnung gebracht werden. Und darum schämt sich der Mensch und versteckt sich vor Gott. Lies doch mal, es geht doch die ganze Zeit in dem Text um Scham und um die Ehre Gottes. Hast du das noch nicht richtig gelesen? Guck doch mal, sie sind nackt, sagen sie. Und plötzlich schämen sie sich. Ja, natürlich lese ich das, aber wir Deutschen, sie sind nackt. Na gut, sind sie nackt. Wir gehen auch in die gemischte Sauna. Für uns ist das kein Ding. Irgendwie. Aber für Abud mit seiner Frau, die völlig verschleiert durch die Straßen geht, sehr wohl. Sie sind nackt. Sie schämen sich. Es geht doch in diesem Text um Scham und um die Ehre, die Gemeinschaft ist gestört. Das ist sehr gut, das passt prima. Machst du den nächsten auch noch gleich, wenn sich das selbstständig macht hier. Die Gemeinschaft mit Gott ist gestört. Gottes Ehre ist angekratzt. Und das muss wiederhergestellt werden. Es geht um Scham und Ehre. Adam versteckt sich. Gott selber sorgt dafür, dass die Ehre wiederhergestellt wird, indem Christus sich entehrt. Tatsächlich lesen wir in Philipper 2. Christus entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach wie ein Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Tatsächlich. Diese Geschichte aus dem Mose ist voll von Scham und Ehre. Wir gehen häufig, und ich bin manchmal und lange Strecken meines Glaubens auch alleinig durch die Tür von Schuld und Vergebung gegangen. Das war auch meine Tür, durch die ich als erstes gegangen bin. Das hat mich angesprochen, das hat mich auch zu Christus geführt. Ordnung und Gebote. Immer wieder stoße ich daran, immer wieder werde ich schuldig, brauche die Vergebung Gottes. Aber das Evangelium ist, glaube ich, größer. Und ich erahne das durch diese Zeit, wo ich dort in der Flüchtlingsarbeit tätig war. Es hat mit Angst und Macht zu tun. Christus ist der Sieger über das Böse, über die Ahnen und auch über das, was mich niederdrücken will. Es geht um Scham und Ehre. Die Gemeinschaft ist zerstört. Christus erniedrigt sich, macht sich ganz, ganz klein, dass wir uns für ihn fremd schämen müssten, zur Ehre Gottes. Noch ein Beispiel, um das abschließend vielleicht zu verdeutlichen. Eine völlig wilde Konstruktion. Abdul und Theophil und ich, wir machen eine Kreuzfahrt. Die beiden würden nie eine machen, ich auch nicht, glaube ich. Habe ich auch noch nie. Ich habe gar keine Ahnung eigentlich. Das Beispiel ist, wir haben 2 Wochen auf dem Schiff verbracht und wir wollen ein Abschiedsfoto machen. Jeder so, wie er das am liebsten hat und was er in Erinnerung behält. Fällt mir sofort ein, ich nehme einen super tollen Cocktail und mein Ticket der ersten Klasse und lasse mich hinten am Heck fotografieren, das Wasser so, der Sonnenuntergang vielleicht noch. Das ist mein Erinnerungsfoto. Das zeigt, das kann ich mir leisten. Das habe ich mir verdient. Das steht mir zu. Habe ich vielleicht im Hinterkopf, ohne das bewusst zu haben. Das Foto ist gemacht, super. Abdul ist dran. Wo möchtest du dein Foto haben? Ah, hier hinten, Tiki-Cocktail, das ist alles nicht so meins. Wir gehen mal auf die Brücke oben, das wäre mir schön. Und am besten wäre, der Kapitän würde hier stehen und der erste Offizier steht hier. Ehre. Wir machen das Foto, die drei umarmen sich, er steht in der Mitte, Erinnerungsfoto auf der Brücke. Jetzt kommt Theophil aus Nigeria, sagt, das ist super hier oben. Einen Wunsch hätte ich, hätte gern die Mütze vom Kapitän drauf. Und jetzt wäre es schön, die beiden würden ein bisschen aus dem Bild gehen. Und ich hier oben alleine auf der Brücke. Macht. Das ist mein Erinnerungsfoto. Geschwister, ich glaube, das hat mit uns viel zu tun. Nicht nur in der Begegnung mit anderen Kulturen. Wer vielleicht da herausgefordert ist oder Menschen begegnet oder auch lernen möchte, wie wir vielleicht das Evangelium auch für uns selber noch umfassender erkennen möchten oder auch weitersagen wollen. Ich habe 2 Exemplare mitgebracht von einem Buch, was das sehr ausführlich betont. Ich habe mir nicht getraut, einen anderen Verlag vorzuschlagen als den Neufeld Verlag hier in Schwandorf. Mit anderen Augen. Das hat aber auch mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun. Christus hat uns alle Schuld vergeben. Das sollten wir feiern, immer und immer wieder. Das möchte ich in keinster Weise schmälern, überhaupt nicht. Aber ich möchte es unbedingt erweitern, mindestens für mich. Gott sei Dank, dass er uns täglich alles wegräumt, was uns trennt von ihm. Ihm sei die Ehre dafür. Aber Christus ist eben auch der Sieger über die dunklen Mächte. Das, was uns unterdrücken und klein machen will. Vielleicht nicht, weil wir über einen Friedhof gehen, aber es sind ganz andere Gedanken, die uns klein machen, die uns niederdrücken, die uns sagen wollen, du bist doch nichts wert, du schaffst das nie. Christus bringt uns zu Ehren. Ich finde es super, wie die Kinder da hinten in dem Königssaal, Königskinder. Das wäre auch noch ein Foto für den Theophil, unter diesem Bild Königskinder. Da würde er sich drunter stellen, ein Foto machen. Gott macht uns zu Königskindern, er bringt uns zu Ehre. Wir sind vor ihm nicht mehr diejenigen, die nichts wert sind. Überhaupt nicht. Ich glaube, das müssen wir in unserem westlichen Breitengraden viel mehr erkennen und verinnerlichen, ins Herz nehmen. Wir sind von Gott geadelt. Gottes Kinder, das ist was. Das ist das Größte. Und durch Christus müssen wir uns nicht mehr schämen. Er hat uns zur Ehre gebracht. Das Dritte, die Macht, das Dunkle, die Angst, vielleicht beschleicht sie euch nachts, vielleicht tagsüber. Vielleicht gibt es Situationen mit anderen Menschen oder wenn ihr alleine seid. Den Namen Jesu anrufen. Er ist der Mächtigste. Diese 3 Brillen, die möchte ich immer wieder aufsetzen. Am liebsten alle 3, aber in unterschiedlichen Situationen vielleicht mehr die eine und die andere. und Gott auf vielfältige Weise loben. Vielleicht gelingt es uns dieses Jahr Ostern, an Sonntag ein bisschen fröhlicher zu sein als Karfreitag. Das wäre schon viel. Gott segne euch dabei. Amen.